Hallo, ich bin Nicolas Sacott. Ich bin Gründer und Inhaber von ContentKing.de, mache seit 25 Jahren SEO und werde euch heute erzählen oder erklären, warum ein ordentliches Taskmanagement im SEO so wichtig ist und wie wir in der Agentur das aufgebaut haben und davon profitieren. Viel Spaß. OMT. Diese verschiedenen Insellösungen, auch pro Mitarbeiter, Key Account und so weiter, dass wir einfach fehleranfälliger waren. Na, also da vergisst man Dinge, dann wurde hier noch was per E-Mail kommuniziert, dann irgendwas in einem Slack-Chat, der nächste hat per WhatsApp oder per Facebook noch irgendwas geschrieben und dann gehen halt Dinge unter und das ist halt doof, weil dann sich die Ranking-Erfolge nicht einstellen, der Kunde unzufrieden ist, weil man diskutieren muss, wessen Schuld das war, warum es nicht umgesetzt wurde und so weiter und so fort. Und wir wollten das einfach einmal konsequent und nochmal transparent haben. Und das war der ausschlaggebende Punkt.
Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung.
Hallo Nico, schön, dass du da bist. Nico, was verstehst du genau unter SEO Task Management?
Ja, SEO Task Management ist im Prinzip die übersichtliche Möglichkeit, die kleineren und größeren Aufgaben, die im Bereich SEO anfallen, einfach besser zu organisieren, im Überblick zu halten, mit kleineren und größeren Teams daran zu arbeiten und einfach am Ende des Tages transparent zu sein, weil wir wissen ja alle, SEO ist in der Regel die Summe der kleinen Teile und kleinere Optimierungsmaßnahmen site-wide bringen am Ende des Tages den Erfolg. Und deswegen ist es eben extrem wichtig, ein gutes SEO-Task-Management zu haben.
Du hast eben schon einen Vorteil gesagt, Transparenz. Grundsätzlich frage ich trotzdem mal, gibt es noch weitere Vorteile? Also warum sollte ein Unternehmen bzw. eine Agentur sich so viel Mühe für ein ordentliches SEO-Task-Management geben?
Naja, weil also die SEO-Arbeit ist ja letztendlich so ein bidirektionales Ding. Ja? Die Agentur macht strategische Beratungen, gibt Handlungsempfehlungen und der Kunde bzw. das Unternehmen muss diese umsetzen. Und damit beide da den Überblick haben und diese Transparenz eben entsteht, ist es wichtig, dass man da das richtige Tool hat oder eben ein ausgereiftes Taskmanagement benutzt. Einfach auch, und das ist der große Vorteil, um die Erfolge besser im Blick zu haben. Na, am Ende des Tages sollen natürlich die Rankings besser werden. Das funktioniert aber nur, wenn die Agentur die richtigen Handlungsempfehlungen gibt und der Kunde diese auch umsetzt. Na, das heißt, wir als Agentur brauchen auch immer einen Überblick, woran der Kunde gerade arbeitet, was schon erledigt wurde und was nicht, damit wir dann am Ende des Monats auch sagen können, hier, das hat sich nicht so entwickelt, weil ihr da vielleicht zu langsam wart, ihr eben die Handlungsempfehlungen noch nicht umgesetzt.
Stichwort Transparenz. Was sind deiner Meinung nach wirklich sinnvolle Maßnahmen, um echte Transparenz zu bieten und somit Vertrauen aufzubauen?
Naja, einfach ganz offen alle strategischen Ansätze und Handlungsempfehlungen zu kommunizieren. Tatsächlich auch ja mit allen positiven Effekten, die über die Maßnahmen natürlich passieren sollen, aber auch tatsächlich die möglichen Hürden oder Fallstricke oder Grenzen, die man ja im SEO immer mal wieder auch hat. Und da einfach ganz offen, ehrlich und transparent mit den Kunden zu sein und das Ganze dann halt in Einzeltasks in einem entsprechenden Taskmanagement abzubilden.
Warum ist Transparenz gerade im SEO-Bereich so wichtig?
Weil es viele kleine, manchmal einfache, aber teilweise auch komplexere Aufgaben sind, weil SEO schon seit Jahren ja tatsächlich Schnittstellendisziplin geworden ist. Also wir können ja als SEOs alleine gar nichts mehr wirklich wuppen, ohne irgendwie auch mit Brand und Communication zu sprechen, mit dem Marketing, mit dem Vertrieb, mit UX, mit anderen Performance-Kanälen, um da irgendwie Synergieeffekte zu heben. Deswegen braucht man die Transparenz, dass nicht nur der Inhouse-SEO zum Beispiel beim Kunde oder der Marketingverantwortliche weiß, an was wir arbeiten, was es geht, sondern dass einfach insgesamt im Unternehmen auch die Schnittstellen wissen, was gerade gemacht wird, was zu tun ist. Also wichtiges Stichwort zum Beispiel UX. Die UXler schrauben an einer neuen Navigation aus diesem Prozess eines Relaunches oder einer neuen Navigation ergeben sich ja immer ganz viele kleine SEO-Tasks. Die bilden wir halt mit dem SEO-Task-Management und mit dem Tool, was wir gebaut haben, eben sehr, sehr transparent ab, sodass jeder zu jeder Zeit weiß, was gerade zu tun ist, was schon erledigt wurde, was vielleicht in Arbeit ist.
Mhm. Du sprichst ein ganz rundes Thema an. Wir haben vor 4 Monaten ungefähr eine neue Navigation gelauncht, an der wir, glaube ich, 6 Monate gearbeitet haben. Und wir sind immer noch nicht ganz fertig. Es gibt nur noch ein paar Punkte. Also irgendwann haben wir gesagt, okay, wir gehen online, sind natürlich 1,5 Monate später online gegangen als gedacht. Warum? weil am Ende zwei Aufgaben nicht zugeordnet wurden und nicht fertiggestellt wurden. Gares Beispiel dafür, wie es nicht laufen sollte. Am Ende sind wir sehr happy mit dem, was wir gebaut haben, aber wir merken jetzt wieder seit 2 Monaten, dass nichts passiert und wir wollen eigentlich noch eine Stufe weiterkommen. Also die Navigation, so wie sie jetzt ist, ist in Ordnung und wir kriegen sogar viel Lob drauf. Aber es fehlen mir immer noch 2 Punkte, gerade im Thema UX, wo ich sage, da geht's noch besser, weil wir ja Services haben, teilweise mit vielen Unterseiten. Und wie kriegt man das noch besser hin, dass der User sich noch besser zurechtfindet? Und uns hätte da ein vielleicht besseres Taskmanagement dann auch geholfen. Und große Problem, wir arbeiten dann in 2 Systemen. Der Programmierer hat das Taskmanagement, der Rest der Firma nutzt ein anderes. Und auf einmal hast du genau diese Problematik. Ich nehme nicht immer gerne mich als Negativbeispiel, aber das mache ich relativ häufig in meinem Podcast, weil zeigt ja auch, wie man dann am Ende daraus lernen kann. Ja?
Genau, also die Navigationen sind immer so ein riesen, Sprengstoff in Relaunches, sage ich mal, vor allem seit responsive bzw. mobile Traffic überhand genommen hat und das, was man vielleicht auf dem Desktop schön darstellen kann, muss halt auch mobil funktionieren, vor allem auch crawlbar sein. Das haben wir auch ganz häufig gehabt schon, dass die Navigation Desktop und mobil eben abgewichen haben voneinander und solche kleinen Themen. Und daraus ergeben sich so viele kleine Einzeltasks, die man halt auch mit ganz vielen unterschiedlichen Leuten bestecken muss. Angefangen von Communications, also welche Produkte sollen überhaupt in den Vordergrund gehoben werden, welche Services bis hin zu UX, wie kann man das Flyout-Menü, was Desktop super funktioniert, mobile besser abdecken. Das sind so die Standard-Cases, aus denen sich so viele kleine Tasks ergeben, aber das ist ja nur ein Beispiel. Ja. Es gibt ja noch zig andere Themen im SEO. Und wie ich es, glaube ich, vorhin schon gesagt habe, also die Summe der kleinen Teile, die erfolgreiches SEO ausmacht. Natürlich hat man auch hier und da richtig große Hebel, die sofort einen Mega-Impact bringen, weil sie sitewide irgendwie technisch umgesetzt wurden. Aber die sind ja in der Regel eher einmalig. Das macht man dann einmal und dann ist es so, dann funktioniert und dann geht es eben ans Eingemachte. Was tut man, wenn Rankings ein bisschen schlechter werden? Kann man Gegenmaßnahmen ergreifen? Wie geht man mit Schwellen-Keywords um, die auf der Schwelle zu den Top 10 sind? Und da, je nach Kundengröße, ergeben sich da halt wirklich immer wieder auch neue Tasks in der monatlichen Betreuung und Beratung. Und deswegen ist es tatsächlich so wichtig, dass man das übersichtlich hat. Klar, man kann natürlich auf Standardlösungen setzen. Gibt ja zahlreiche Task-Management-Tools, alles gut. Wir haben nur irgendwann keine Lust mehr gehabt auf zig verschiedene Lösungen oder auf Insellösungen, sondern wir wollten einfach alles an einer Stelle haben, damit auch alle Mitarbeiter zu jeder Zeit auf alle Projekte zugreifen können, damit wir zum Beispiel auch das Thema datengetriebenes SEO abbilden können. Also wir wollen einfach auch die Daten in diesem Tool drin haben, damit wir auch direkt leiten können, warum wir welche Handlungsempfehlungen geben. Und deswegen haben wir da irgendwann mal eine eigene Lösung gestrickt.
Ja, zu der eigenen Lösung kommen wir später noch. Ich würde gerne noch ein bisschen, ganz kurz ein bisschen in der Theorie bleiben. Du hast zu diesem Thema ja einen Vortrag bei der Capix gehalten und da hast du von 3 Schritten gesprochen, wie man vorgehen sollte. Magst du uns diese 3 Schritte vielleicht mal näher bringen?
Genau, also ich glaube, der wichtigste Schritt ist, zunächst mal alle Prozesse wirklich auch zu überblicken bzw. zu definieren, die es so im Unternehmen gibt, die auf SEO einzahlen oder wo SEO eine Rolle spielt oder die das SEO vielleicht auch gefährden, wenn irgendjemand an irgendeiner anderen Schnittstelle irgendeine strategische Entscheidung trifft für die Webseite. Und die sollte man erstmal wirklich hier bringen und sich da einen Überblick verschaffen. Und es ist auch faszinierend, wenn wir das gerade mit neuen Kunden besprechen, dieses Thema, fast erschreckend, wie wenig die über ihre eigenen Prozesse eigentlich wissen und welche Schnittstellen da auch ineinander greifen. Ja, und erst wenn man die Prozesse kennt und letztendlich in Einzeltasks zerlegen kann, kann man in so ein sinnvolles Taskmanagement übergehen. Ja, deswegen ist dieses, welche Prozesse habe ich? Prozessanalyse ist eigentlich so der wichtigste Schritt. Und der zweite Schritt ist dann tatsächlich, die Einzeltasks aus den Prozessen rauszunehmen, da auch tatsächlich Zuständigkeiten zu definieren, Abläufe zu definieren, an denen man auch immer wieder arbeitet, mit einer entsprechenden Erfolgsmessung natürlich dran. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Thema. Genau, und wenn man sich eine Übersicht über die Prozesse gemacht hat, die in Einzeltasks zerlegt hat, die vor allem wiederkehrend sind, weil das war für uns natürlich als Agentur ein ganz wichtiger Punkt, wir sind in der Beratung und wir verkaufen Zeit. Und wenn wir es schaffen, mit den Kunden zusammen die Prozesse und die Tasks so übersichtlich zu machen und so granular zu unterteilen, dann wissen wir auch, an welcher Stelle wir am meisten Zeit sparen können. Gerade bei wiederkehrenden Tasks, ja, das haben wir ja ganz häufig im SEO. Das haben wir gemacht und am Ende des Tages wussten wir dann, wie die Prozesse aussehen. Die sind natürlich von Kunde zu Kunde verschieden, aber sie ähneln sich doch durchaus. Auch in Tasks aufgeteilt und dann haben wir eben überlegt, wie können wir das Ganze mittels Software besser digitalisieren und für uns und auch für den Kunden eben zeitsparender aufsetzen. Das sind so diese drei Schritte. Prozesse analysieren, in Tasks zerlegen, Tasks definieren und dann eben eine Softwareauswahl treffen. Da haben wir uns relativ schwer getan. Wir kommen ja noch zu dem Thema, aber wir haben echt über die Jahre alles Mögliche ausprobiert und haben dann nicht wirklich das gefunden, was für uns das Richtige war. Und dann haben wir irgendwann beschlossen, dass wir es selber
in ganz vielen Punkten oder bei Software ist ja oft diese Make-it-or-buy-it-Thematik, die dann irgendwann aufplatzt. Ich habe auch schon die ein oder andere Software abgestellt und mir kleinere Sachen selbst programmiert. Jetzt nicht in dem gigantischen Ausmaß einer Projektmanagement-Software oder Ticket-Software, nennt sie ihr wollt. Aber natürlich, wenn man etwas regelmäßig braucht, es einfach überhaupt nicht passt, dann macht eine individuelle Lösung manchmal Sinn. Natürlich mit allen positiven und negativen Themen, die dann halt auch mitkommen. Ja, ich meine, auf der Seite hat man dann auch eine gewisse, ja, vielleicht, wie soll ich sagen, Abhängigkeit auch für den Kunden, eine gewisse Abhängigkeit uns gegenüber, was ja als Agentur vielleicht gar nicht so schlecht ist, wenn der Kunde eine gewisse Abhängigkeit von mir hat. Aber für die Agentur natürlich positiv, kann aber auch den einen oder anderen Kunden vielleicht auch abschrecken. Wie ist das? Bevor ihr das selbst programmiert habt, was war die Software, mit der du am längsten gearbeitet hast?
Boah, ich glaube, man muss da noch ein bisschen erklären und unterteilen. Also wir haben selber mit Jira, mit Asana, mit Trello, ich weiß nicht was alles rumprobiert, aber wir mussten natürlich auch immer so ein bisschen ein hybrides Modell fahren, weil häufig auch die Kunden vorgegeben haben, welches Tool ihrer Wahl wir mitnutzen sollten. Dann haben wir da Zugänge bekommen. Aber das war ja auch eine der größten Herausforderungen. Also wir sind so Key-Account-mäßig aufgestellt. Also jeder Mitarbeiter hat so seine Zielkunden, die er betreut und hat dann natürlich zu deren Projektmanagement-Software oder Task-Management-Software auch entsprechenden Zugang. So, wenn jetzt ein Kollege 2 Wochen im Urlaub ist und ein anderer Kollege den Kunden übernimmt in der Zeit, dann müsste man wieder einen neuen Zugang beantragen, einrichten und so weiter, ist alles immer ein riesen Hickhack gewesen. Wirklich sehr, sehr unübersichtlich und damit intransparent. Ja, und wir haben einfach über die letzten 25 Jahre, so war ich schon SEO gelehrt, dass Transparenz für uns extrem wichtig ist, aber auch für den Kunden extrem wichtig ist und von den Kunden auch gewünscht wird. Ja, die wollen das auch und wenn die sehen, wie gut das funktioniert und übersichtlich das ist, dann nutzen die eigene, also in dem Fall unsere Software auch wirklich sehr gerne. Klar, wir haben auch noch 1-2 Kunden, die bestehen daraus, in Asana oder in Jira weiterzuarbeiten. Das ist auch okay, sollen die machen. Die haben wir trotzdem bei uns in der Software drin. Wir haben einfach einen Export gebaut. Die können sich einfach die Tasks dann in ihre Software reinziehen, wenn sie wollen. Und die sind aber mittlerweile trotzdem schon auf dem Sprung in unser Tool, weil sie einfach sehen, okay, da gibt's viel mehr. Also wir haben ja nicht nur das Taskmanagement an sich, was jetzt auch nicht Rocket Science ist, da unterscheiden wir uns nicht so sehr von Asana oder Jira oder sonst wie. Aber was wir halt tatsächlich mit drin haben, ist dieses ganze Thema Conferencing zum Beispiel. Ja, wir haben halt lokal Jitsi installiert. Das heißt, wenn sich der Kunde bei uns einloggt, dann zu dem Termin, weil da besprechen wir die Tasks und die Daten, dann hat er dort auch gleich seinen Zugang zur Videokonferenz. Wir müssen keine Termine mehr hin und her. Wir zapfen alles an, was irgendwie SEO-relevant ist und API hat, also angefangen von GSC-Daten, die wir da reinziehen über andere Tools. Und wir sind alle dann an einem Ort, haben da das Videokonferenzsystem und wir können gleichzeitig im selben Tool auch alle Daten zugreifen, die wir teilweise auch, naja, ich will mal sagen, vielleicht ein bisschen besser als Google Search Konsole archivieren und darstellen und auswertbar machen. Also wir haben ganz viele Kennzahlen und Daten auch drin, die du so quasi als Datenbasis zwar in der Google Search Konsole hast, wo Google aber keine Auswertung hat. Das macht das Ganze einfacher und auch von der Herangehensweise besser. Also wir sagen nicht dem Kunden, ihr müsst jetzt, keine Ahnung, hier dies und das umsetzen auf der Webseite, sondern wir sagen, guck mal, hier sind die Daten, aus der Datenlage ergibt sich folgender Task. Wäre super, wenn ihr dies und das umsetzt. Da brauchen die auch nicht mehr so viel zu hinterfragen, weil es einfach transparent ist.
Ihr habt jetzt die eigene Lösung gebaut. Ist die Lösung öffentlich? Nein, die nutzt ihr nur für euch.
Genau. Die ist nicht öffentlich, ist aktuell auch nicht vorgesehen, wobei bei der Campix sehr, sehr viel positives Feedback kam und tatsächlich mir einige Leute ein bisschen die Bude eingerannt haben und gefragt haben, ob sie es haben können. Aber das war tatsächlich gar nicht Ziel von dem Vortrag. Das habe ich auch von Anfang an gesagt, hey, das wird kein Sales-Pitch, weil die Software gibt es so nicht. Ich will nur Input liefern, was wir gemacht haben, weil ich glaube, die Campix so der Ort dafür ist, wo man das tun soll, kann. Ich habe das auch immer geliebt, wenn ich solche Vorträge dort gesehen habe, weil ich einfach wahnsinnig viel Input entnehmen konnte.
Ich finde es spannend. Ich meine, am Ende, die große Frage ist ja, wieso habt ihr euch entschieden, diesen größeren Aufwand zu gehen? Ich meine, so ein Tool zu bauen, das ist ja, ich kann mich dumpf daran erinnern, dass du mir vor 2-3 Jahren schon davon erzählt hast, dass du irgendwas in der Richtung planst. Das wird ja auch eine gewisse Zeit gedauert haben. Kannst du öffentlich sagen, wie viele Entwicklerstunden da reingegangen sind?
Boah, da muss ich nochmal in die Folie reinschauen. Ich weiß es gar nicht mehr auswendig, aber wir haben auf jeden Fall einen guten, mittleren, 5-stelligen Betrag in die Entwicklung gesteckt, bis wir so die erste lauffähige Version hatten. Und natürlich kamen immer mal wieder hier noch Feature-Wünsche, da noch Bugfixes. Ich habe das gar nicht so genau mitgetrackt. Also vielleicht sind wir mittlerweile 6-stellig, wie wir die letzten 3,5 Jahre reingesteckt haben, weiß ich nicht genau. Der ausschlaggebende Punkt war einfach auch, dass durch die Intransparenz oder diese Unübersichtlichkeit und diese verschiedenen Insellösungen, auch pro Mitarbeiter, hier Account und so weiter, dass wir einfach fehleranfälliger waren. Ja, also da vergisst man Dinge, dann wurde hier noch was per E-Mail kommuniziert, dann irgendwas in einem Slack-Chat, der nächste hat per WhatsApp oder per Facebook noch irgendwas geschrieben oder ja, ne, und dann gehen halt Dinge unter und das ist halt doof, weil dann sich die Ranking-Erfolge nicht einstellen, der Kunde unzufrieden ist, weil man nur diskutieren muss, wessen Schuld das war, warum es nicht umgesetzt wurde und so weiter und so fort. Und wir wollten das einfach einmal konsequent und nochmal, ich habe schon ganz oft gesagt, transparent haben. Und das war der ausschlaggebende Punkt. Ne? Also war jetzt auch nicht unbedingt, dass wir super unzufrieden mit Asana waren, ne? Aber wir wollten halt selber eine zentrale Lösung haben und wir haben halt eine Lösung gesucht, wo wir auch Daten reinbekommen können von extern. Ne? Und versuchen mal GSC-Daten in Asana reinzuballern und die da auszuwerten. Und wollten einfach weg von viel zu vielen unterschiedlichen Zugriffen, Logins und so weiter und so fort, weil wir halt gesehen haben, dass das sehr, sehr fehleranfällig ist. Man dann Dinge vergisst und das führt halt ja zu Frustration in der Agentur oder bei den Mitarbeitern. Das führt auch zu Unzufriedenheit bei den Kunden und dieses Thema Unzufriedenheit bei den Kunden und Motivation bei den eigenen Mitarbeitern haben wir damit eben auch erschlagen. Ja, und das ist wirklich merklich besser geworden. Passieren weniger Fehler. Man muss dazu sagen, man muss die Spiel mitbringen, du bist ja wie mit allen Tools und deswegen sind wir da sehr zufrieden, haben Erfahrungen gemacht und deswegen wollte ich das aber auch auf der Campix mit den SEO-Freunden und Kollegen einfach teilen und so ein bisschen auch Impulse geben. Hey, kümmert euch mal darum, überlegt mal, ob euer Taskmanagement ordentlich aufgestellt ist, ob ihr Fehlerquellen lokalisiert, ob ihr irgendwo vor allem auch Zeit einsparen könnt, ob ihr an der Kundenzufriedenheit arbeiten könnt, ob ihr an der Mitarbeitermotivation was hebeln könnt, weil wir einfach die Erfahrung gemacht haben, dass wir das mit dieser Entwicklung auf den richtigen Weg gebracht haben.
Also ich muss ja sagen, ich kenne durch unsere Tätigkeit bei OMT natürlich mittlerweile einige Tools sehr gut oder Tool-Anbieter oder wie auch immer. Und ein 6-stelliger Betrag, wenn er jetzt noch am Anfang steht, das erschüttert mich jetzt nicht für eine wirklich gut laufende Vereinfachung. Ich meine, ihr seid eine Agentur, du sagst selbst, seit 25 Jahren bist du aktiv. Content King gibt es jetzt wie lange?
Seit 11 Jahren in der Konstellation.
11 Jahren, so. Ich also kenne ja auch den einen oder anderen Kunden, hast du mir auch schon mal genannt, das sind ja auch dann eher teilweise Enterprise-Kunden, wo man sagt, okay, wenn man hier Dinge vereinfacht bekommt, Thema Konzern, Vereinfachung, ich meine Compliance, was da alles mit reinspielt, wenn du das einmal gerade gezogen hast und dann schneller bist, kannst du ja ganz andere Effekte erzielen, wo so ein kleiner 6-stelliger Betrag auch kleiner, wie ihr wisst, wie ich es meine, wahrscheinlich relativ schnell an Effizienz wieder reinkommt und die Kundenbindung erhöht sich natürlich massiv. Deswegen finde ich das jetzt gar nicht so abschreckend. Ich habe vorhin gesagt, ich habe auch schon mal zwei, drei Tools gebaut, die eher so in dem Bereich 5.000 bis 15.000 Euro waren, aber wo es eine kleinere Entscheidung war. Aber wenn das mir am Ende einen Tag weniger Aufwand bedeutet, ich aber das Gleiche abrechnen kann, vielleicht die Kundenbindung sogar noch erhöhe, ja, logisch mache ich das. Das ist ja nach einem Jahr amortisiert und ich gehe davon aus, dass ich meine Kunden deutlich länger halte als ein Jahr. Die Message der Podcast-Folge soll jetzt auch nicht sein, hat er auch eben schon gesagt, Nico, wir vermarkten jetzt dein Tool, sondern die Message soll sein, hinterfragt eure Prozesse und was könnt ihr vielleicht vereinfachen, indem ihr eine eigene Lösung bevorzugt und auch ja, einfach dann auch die Finger drauf habt. Ich meine, ich bin ein riesen Asana-Fan. Für meine Prozesse beim OMT absolut ausreichend, nein, überdimensioniert für das, was wir brauchen, und wir arbeiten sehr gerne damit. Aber wir müssen auch keine Kunden zufriedenstellen. Wir müssen die Daten, wenn wir einen Fehler machen, ist es nicht so schlimm, das ist unser Fehler. Ja, also ich muss mich nicht irgendjemand extern gegenüber verantworten. Problematisch wird es natürlich dann, wenn ich Kunden habe und dann auf einmal vielleicht deswegen auch ein mittelsechsstelliger Betrag auf der Strecke bleibt, weil wir vielleicht irgendwas nicht umgesetzt haben oder der Kunde es nicht umgesetzt hat. Und dann wird es meiner Meinung nach problematisch. Man sollte es zumindest mal auf den Prüfstand.
Genau, also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Da kann man tatsächlich auch ein bisschen gegenrechnen. Also einmal, es ist natürlich ein mächtiges Tool geworden und Entwicklerkapazitäten kosten Geld, das wissen wir alle. Und da finde ich, sind die Summe, die wir da reingesteckt haben, jetzt auch nicht so exorbitant hoch. Zumal das halt über 2-3 Jahre natürlich angefallen ist und da immer wieder kleinere Rechnungen kamen. Es war jetzt nicht, dass ich da auf einmal 100.000 Euro auf den Tisch legen musste. Und wie du gerade richtig gesagt hast, also Kundenbindung ist halt eine extrem wichtige Geschichte. Stell dir vor, du wirst transparenter, besser, weniger fehleranfällig, deine Mitarbeiter arbeiten motivierter und bringen dir bessere Leistung, dann ist der Kunde zufriedener. Und wenn der Kunde zufriedener ist, dann bleibt der länger bei dir. Ja? Wenn ich jetzt einen großen Kunden, der mir ein 6-stelliges Budget im Jahr mitbringt für SEO und Content-Marketing und so weiter, wenn ich den länger binden kann oder zufriedener mache und der nicht billig und zu einer anderen Agentur geht, dann habe ich ja, ist der quasi positiver ROI. Ja? Also da und genau dasselbe ja bei Mitarbeitern auch. Unsere Mitarbeiter sind ziemlich zufrieden, glaube ich zu wissen. Hier liegt auch daran, dass sie einfach übersichtlich und gezielt arbeiten können, dass wir denen immer versuchen, Prozesse und vor allem so kleine Tasks zu vereinfachen. Und wir haben uns ja auch auf der Camping super unterhalten, Thema HR in Agenturen und so, Nachwuchs und Mitarbeiter zu finden. Wenn du deine Mitarbeiter zufriedener und motivierter machst, dann gehen die halt nicht so häufig, was auch wieder bares Geld bedeutet, ja, und Stress und Nerven und Aufwand, ne? Und all diese Dinge in Summe machen sowas einfach nutzenswert, ne? Und wie gesagt, also das sollte ein Impuls sein aus der Campix. Natürlich kann man auch erstmal mit vielen anderen Lösungen arbeiten, aber ich glaube, wo man ein Auge drauf werfen sollte, ist, wie viele verschiedene Tools mit wie vielen Zugängen nutze ich denn eigentlich? Und wie kann ich vielleicht eine Lösung finden, das so ein bisschen zu komprimieren, einfacher und übersichtlicher zu machen? Klar, wir haben es jetzt einmal komplett an einer Stelle gemacht, aber einfach anzufangen, und zu gucken, in welchem Tool kann ich vielleicht andere Daten reinbekommen. Ja, man kann sich ja so Dashboards und Tools auch erstmal mit Data Studio bzw. Looker aufbauen. Da machen wir auch mal irgendwann, ja. Also für die Reportings und so, die wir jetzt da drin haben, haben wir auch mit anderen Lösungen gebaut. Aber da war davor auch so, boah, uns nerven diese Excel-Listen und Google Sheets, die wir jeden Monat da rumschicken müssen. Lass uns das einmal irgendwie mit Data Studio oder Looker ordentlich bauen. Dann waren wir da, dann gab es da wieder Grenzen, die uns nicht so happy gemacht haben und so. Und dann so war das einfach ein Prozess, bis wir das gebaut haben. Wir haben auch nicht von heute auf morgen gesagt, wir machen das, sondern das war einfach eine Entwicklung in der Agentur und ein Weg bis dahin. Und den wollte ich einfach in dem Vortrag, glaube ich, auch.
Und ihr arbeitet immer noch dran? Also hast du immer noch so regelmäßig Entwicklungsaufwand damit und Verbesserungsthemen?
Ja, klar, genau. Also wie gesagt, ich habe ja schon angesprochen, wir versuchen damit nicht nur die Kundenbindung, Mitarbeitermotivation zu erhöhen, sondern wir versuchen halt Prozesse auch, wenn es geht, zu digitalisieren oder zu automatisieren. Ein Riesenthema, was wir jetzt natürlich auf der Agenda haben, ist alles, was irgendwie AI ist. Wie kann uns AI in den Prozessen unterstützen oder in den einzelnen Tasks? Versuchen wir jetzt irgendwie anzudocken über die API und da einzubinden. Also da gibt es gerade zig kleinere Baustellen noch und wir entwickeln das natürlich weiter, um auch auf der Höhe der Zeit zu bleiben. Ne? Also wenn du einen neuen Kunden bekommst, der noch nie irgendwie SEO gemacht hat, dann sind so Mini-Tasks halt, ja, wir gucken uns mal die Title und Descriptions an, gleichen das ab mit irgendwelchen CTR-Werten aus der GSC, mit durchschnittlichen, und gucken, ob wir die irgendwie besser machen können durch einen klickstarkeren Title und so weiter und so fort. Du kannst halt sowas mittlerweile prima von der AI erledigen lassen, indem du einfach sagst, hey, ChatGPT, schreib mir mal eine klickstarken Title und eine Meta-Description für dieses Keyword, und gibt es noch ein paar Basisinformationen dazu, wie so ein Online-Shop für Hausschuhe, was weiß ich. Und da kriegst du da halt cooles Zeug zurück. Und wenn du das halt integrieren kannst und dann dem Kunde auch als Daten zur Verfügung stellen kannst, ist es natürlich super. Ne? Und das ist auch was du halt mit einem Asana oder Jira halt nicht hinkriegst. Denn ich wüsste jetzt nicht, wie ich ChatGPT an Asana anbinden kann und da Tasks draus bauen kann. Deswegen freue ich mich, dass wir den Schritt gegangen sind und das gemacht haben, weil jetzt sind wir halt flexibel, weil wir es einfach schon Grund auf selber gebaut haben und alles an Features hinzuprogrammieren können, entwickeln können, so wie wir brauchen.
Ich mache jetzt mal die weise Voraussicht oder versuche mal den Wahrsager, in 3 Jahren habt ihr ein Tool auf dem Markt. Man hört ja immer wieder, also wenn man sich so die Entstehungsgeschichte der einzelnen Toolanbieter anschaut, könnte ich sagen, so gefühlt 25% aller Toolanbieter sind genau so entstanden, dass sie erst irgendwann Agentur waren und Prozesse vereinfacht haben und daraus ein Tool sich entwickelt hat. Vielleicht waren es auch mehr als 25%, das ist jetzt mal eine vage Prognose. Ist natürlich dann auch ein ganz anderer Aufwand, ein ganz anderes Herangehen und die Entwicklungsthematiken werden dann immer mehr und immer größer, aber das ist etwas, was sich ja über die Jahre entwickelt und eine Agentur ist relativ klar, aber keine Ahnung, der OMT sah vor 7 Jahren auch anders aus und hatte ganz andere Ziele und durch Opportunitäten oder Chancen, das ist ja im Prinzip dasselbe, haben wir dann natürlich auch einen Weg eingeschlagen, der uns aus der Agentur heraus irgendwie ein anderes Modell an die Hand gegeben hat. Deswegen, ich wage die Prognose, dass da noch mehr kommen wird und wir irgendwann, ist ja auch nicht das erste Tool, was du baust, oder?
Ja, das ist richtig. Ich habe mich auch gefreut über den Zuspruch auf der Campix und die Nachfragen von interessierten Agenturen und Inhouslern, die das nutzen wollten. Aber also im Moment sehe ich es noch ein bisschen als utopisch an, einfach aus mehreren Aspekten. Der eine ist, ich weiß, dass Software as a Service immer sehr viel Supportaufwand mit sich bringt. Und ich weiß nicht, ob ich mir den ans Bein binden will, um ehrlich zu sein. Und dann das nächste ist tatsächlich, glaube ich, auch ein konsumpsychologischer Punkt. Wenn wir das auf den Markt bringen würden, dann müsste ich das komplett trennen und ausgründen. Weil wir sind ja selber Agentur und dann heißt daher ja, das ist ein Tool von einer Wettbewerberagentur. Warum sollten wir das nutzen und mit unseren Kundendaten befüllen? Da wären wir ja dämlich. Also es gibt zig so Ansatzpunkte. Natürlich habe ich das vor allem nach der Campix weitergedacht, haben wir überlegt, ja, okay, wenn die alle da so Bock drauf haben und da wirklich so Nita ist, sollte ich wirklich drüber nachdenken, aber ich habe es tatsächlich wieder relativ schnell verworfen. Aber ja, sag niemals nie, also keine Ahnung, ne? Vielleicht lassen wir die Agentur irgendwann Agentur sein und machen nur noch Tool. Im Moment sehe ich es eher nicht.
Bin gespannt. Super, geiles Thema. Ich glaube, der eine hat es mitgenommen. Lieber Nico, vielen lieben Dank für das Thema, dass wir das nochmal nachbesprechen konnten, nachdem du es bei der Campix vorgestellt hast, hat mich sehr gefreut und dich auch mal jetzt ein zweites Mal bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Vielen lieben Dank.
Ja, danke für die Einladung, Mario. Immer wieder eine Freude.
So, für euch zum Abschluss der heutigen Folge mit Mikro vielleicht nochmal kurz der Hinweis. Wir sind Anfang Juli mit unserer Agenda für den OMT online gegangen. Ja, viele von euch haben darauf gewartet, der eine oder andere weiß es vielleicht noch nicht. Die Agenda ist online. Und ihr könnt jetzt schauen, ob sie auf euch passt. Wir haben viele SEO, Social Media und KI-Vorträge. Natürlich auch alles andere im Online-Marketing ein bisschen mit abgedeckt. Schaut mal rein, 13.10. in Mainz in der Pyramide dieses Jahr wieder. Und ich hoffe, ihr seid dabei. Unter omt.de/Konferenz könnt ihr das Ticket kaufen. Der Link ist in den Shownotes. Und ich bin auch da. Dementsprechend hoffe ich, euch da zu sehen. In diesem Sinne, wir sind raus. Macht's gut.